Ja, sehr gut. Also ich konnte jetzt mit allerletzter Kraft noch den Monchi davon abhalten, dass er dir seine ganze Lebensgeschichte erzählt hat, jetzt gleich von Anfang an.
Das macht man so. Denn wenn man das,
aber ich höre den noch.
Ja?
Die Lebensgeschichte, weil ich meine, ich finde es schade, dass er nicht weiter erzählen durfte.
Wirklich?
Ja.
Oh. Ich erzähle nachher nochmal was.
Hör gern.
Ja, aber wir sind ja heute da, weil wir Frage an dich haben.
Ach so.
Und weil uns das ganz arg interessiert. Der Monchi, seine Lebensgeschichte, die kann der auf Knopfdruck, kann der 3 Stunden lang erzählen. Aber vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit. Wir
könnten ja irgendwann mal so eine Sonderausgabe machen.
Nur mit dir.
Ja, Monchi erzählt von seinem Leben.
Ja, und du fragst dich auch selber.
Ich frage mich natürlich selber. Natürlich.
Das finde ich eine sehr gute Sache. Aber weißt du was, bevor wir richtig anfangen, hören wir erstmal ein bisschen Musik, oder? Wir haben ein extra Intro produzieren lassen von Star-Musiker.
Das machst doch du.
Das verhaut nicht alles. Ich spiel's mal ab.
Fisi Madende. Der Podcast.
Man hört da schon das charakteristische Geräusch.
Hast du es erkannt?
Also, es hört sich an wie ein langer Furz.
Aber, oh nein!
Aber ich weiß natürlich, dass ein Zelt gemeint ist, weil es ist natürlich von Visite Matat,
die
Matenten näher kommen.
Oh, Monchi, da hat sich jemand aber arg vorbereitet. Das finde ich sehr gut.
Hab ich gar nicht, das weiß ich zufällig.
Aber Christoph ist ja gefallen, das war schon... Der zweite Gast, wo das
ja, ja, und es ist auch, das fällt besonders Leute auf, die aus dem Saarland kommen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das ist.
Ja, weil über Saarländer wird gern gelacht und wir tragen das unsere dazu bei.
Ach so, die Legendebildung sozusagen. Ja.
Kannst du auch Saarländisch?
Nee, pass auf.
Achtung.
Also ich weiß natürlich.
Ich esse nämlich gerne.
Ach, schwätz doch, wie dir der Schnabel gewachsen ist, höre ich immer. Er ist mir aber nicht in Saarländisch gewachsen.
Oh.
Meine Mutter war apropos Visite Matat, die war aus Frankreich, aus Bayern.
Von Trive.
Und da nicht von Trive, schon richtig ganz von Trive, also so Richtung Westen, Biarritz in der Gegend, Royan heißt der Ort. Mhm. Und da ist natürlich bei uns zu Hause eher Hochdeutsch gesprochen worden, weil das hat sie gelernt in der Schule. Wenn sie in der Schule was gelernt hat, sie war mal in einer deutschen Schule, da war es in Köln, da hatte so eine ganz leichte kölsche Einschlag.
Cool.
Aber sonst wurde Hochdeutsch gesprochen. Ich habe das erst mit 16, als wir ins Saarland gezogen sind. Da habe ich in der Schule das zum ersten Mal gehört. In der Schule in Nordrhein-Westfalen durfte niemand Kölsch reden.
Echt?
Also,
Moment.
Aber
Moment.
In den Schulen im Saarland haben sogar die Lehrer und die Direktorin saarländisch gesprochen. Das war
richtig so.
Ja, ja. Also da werden wir uns über einiges unterhalten können, weil das interessiert uns natürlich arg. Aber für die Leute, die das jetzt vielleicht anhören und erstmal mit dem Folgetitel und mit deinem Namen nicht so arg viel anfangen können, hätten wir noch eine kleine Vorstellung, die wir erstmal hier dir vortragen, dass du dann auch sagen kannst, ob das so okay ist grundsätzlich.
Achso, ich dachte, ich sollte mich selber vorstellen.
Nee, das musst du nicht machen. Das hätten wir mal vorbereitet, aber du darfst in der Luft zerreißen nachher, wenn es nicht
so
ist.
Ja, mach das bitte.
So, also, meine eigene bitte. Vorstellung geht schnell. Ich bin's.
Sehr gut.
Das würde ich fast sagen, das nehmen wir. Sicherheitshalber sage ich noch mal was dazu. Aber das hört sich viel besser an wie das, was ich vorbereitet habe.
Was hast du vorbereitet?
Pass auf. Unser heidischer Gast ist grundsätzlich in Rheinland-Pfalz geboren und auch heute wieder dort beheimatet. Dazwischen allerdings hat sie einen beträchtlichen Teil ihres äußerst produktiven Lebens so sehr in einem benachbarten Bundesland verbracht, dass sie ohne Übertreibung für die meisten Menschen im Land als die Saarländerin gilt. Als Schauspielerin und Satirikerin ist sie bereits sehr früh in ihrem beruflichen Leben mit Radio und Fernsehen in Berührung gekommen. Spätestens ihre Rolle als Hilde Becker hat sie auch bundesweit in die Wohnzimmer der Menschen hinein katapultiert. Herzlich willkommen in unserem Zelt, die Kittelscherz der Nation, Alice Hoffmann.
Ja, das ist doch super. Ich hätte beinahe gesagt, bis du den Namen Hilde Becker genannt hast, da wäre es ein Ratespiel gewesen.
Ja, ja, ja.
Man hätte
ja
sollen sagen, wer weiß, wer das ist, aber dann, wenn du den Namen sagst, ist natürlich rum.
Ja, und das Problem ist auch, dass die Leute es dann immer schon sehen. Mhm. Wenn die sich diese Folge jetzt hier anhören, dann haben sie schon den Folgetitel und da steht leider dein Name dann auch dabei. Aber du meinst, dass die Leute...
Muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr saarländisch damit... Also ich bin zwerglich.
Du bist zwerglich. Wir können es bezeugen, Monchi.
Ja, natürlich.
Du hast fast einen Schlag gekriegt vor Star-Anbetung, als die alles hier die Dernei kommen ist.
Als ich sie abgeholt habe.
Als du sie schon abgeholt hast vom Parkplatz.
Ja, vom Flughafen.
So.
Ja, bitte. Parkplatz.
Ja, aber ich meine, damit können wir vielleicht auch gleich mal anfangen. Unser Erschi-Frag oder Feststellung in diesem Format ist eigentlich immer, woher kennen wir uns? Und man muss schon sagen, also du kennst den Monchi jetzt, du bist seit anderthalb Stunden hier, es wachsen schon Spinnewebe bei dir, weil der Monchi dich festgehalten hat und seine Lebensgeschichte erzählt hat. Also die von ihm kennst du schon. Wir kennen uns aber nur aus dem Fernsehen. Also ich kenne dich nur aus dem Fernsehen.
Ach so, ich dachte, du auch aus dem Fernsehen nicht.
Nee, den Monchi kenne ich schon ein bisschen länger, den kenne ich nicht aus dem Fernsehen. Aber dich kenne ich nur aus dem Fernsehen.
Ja, genau. Das Blöde ist, ihr könnt da alle reingucken, ich kann nicht rausgucken.
Ja, das ist es.
So, dann deswegen kenne ich dann die Zuschauer weniger.
Ja, ist es aber so, wie man sich das vorstellt, dass du auch dann mal angesprochen wirst, irgendwie auf der Straße, auf diese Rolle hin, die du im Fernsehen meistens verkörpert?
Also die ersten 10, 20 Jahre bin ich sehr selten angesprochen worden, weil ich privat total anders ausgesehen habe.
Ja.
Da gab es sogar Leute, die mir diese Serie empfohlen haben, weil ich ja privat halt so eher Hochdeutsch spreche. Und dann war ich da im damals ja so ein Markt, das heute gar nicht mehr gibt, der Plusmarkt an der Metzgertheke und da habe ich gesagt, ach Jan, aber so schöne Schneges ja da. Und zwar Schneges ja, das waren so gefüllte Champignons und so, was ich vorher nie gesehen hatte.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, sowas gibt es in anderen Ländern gar nicht. So ein Name, wo man bei Schneges ja sofort weiß, was gemeint ist.
Ja.
Und da hat sie gesagt, also ich müsste mal die Familie Becker gucken, die spreche im Fernsehen, spreche die Dialekt. Ne?
Gibt's das?
Und da habe ich gesagt, ja gut, ich werde es mir angucken.
Okay.
Wir haben jetzt schon ein kleines bisschen was gehört zu dem Dialekt. Wir haben gesagt, da wollen wir gerne ein bisschen mehr noch drüber erfahren, aber du hast auch schon angekündigt, gebürtig bist du gar nicht aus dem Saarland. Du bist in Mainz aufgewachsen, dann nach Köln gezogen und mit 15 dann erst ins Saarland gekommen und hast Abi gemacht in Neunkirche.
Hast du gegoggelt?
Das habe ich gegoggelt.
Neunkirche.
In Neunkirche.
Neunkirche.
Au, da muss ich noch
was
lernen.
War ich schon, da gibt es einen schönen Eisdeal.
Oh, sehr gut. Ja. Ja, ist das auch so Eisdeal wie beim Mark Forster, wo man dann Schild drüber schreibt, hier hat Mark Forster schon Eis gegessen, genau. Ist es dann, hier hat Alice Hoffmann schon Eis?
Hier hat Goethe nicht Eis gegessen.
Nicht Eis gegessen. Aber er hätte es machen können. Nee, aber ich hab das gegoggelt und habe gleich gedacht, das ist so ein bisschen wie so Geschichte. Man kommt, da kommt ein Kind aus eher städtische Umfeld und kommt, zieht dann ausgerechnet mit 15, so in der Pubertät, zieht das Kind dann ins Saarland. War das so was von der Stadt aufs Land für dich gewesen, oder?
Also ich fange nochmal von vorne an. Ich habe schon gesagt, meine Mutter aus Royan hat in Koblenz war seinerzeit nach dem Krieg das französische Kommissariat, also war ja Besatzungszone hier. Meine Mutter hat dann dort als Dolmetscherin gearbeitet, weil sie eben sehr gut Deutsch konnte.
Mhm.
Und dann hat sie meinen Vater kennenlernte, beschlossen, der erste Sohn muss in Koblenz auf die Welt kommen. Gelebt, gewohnt haben die in Mainz zu der Zeit. Aha. Und dann sind die, also angeblich in den Presswehen, nach Koblenz gerast.
Oh Gott.
Und der erste Sohn war ich.
Ja.
Und, okay. Und die anderen Söhne sind dann tatsächlich in Mainz-Mombach geboren und dann sind wir weiter nach Gonsenheim gezogen. Das war alles noch Mainz am Rhein, aber dann ging es weiter Richtung Köln.
Ja.
Und dann für mich blieb es, als ich 16 war, erstmal Italien. Da habe ich mich wahnsinnig verliebt und der wollte mich auch heiraten und meine Eltern fanden auch, dass es eine gute Partie war, aber der wollte 5 Kinder, da wollte ich nicht mehr.
5 Kinder, ja, okay, das ist eine Ansage.
Und dann bin ich dann doch wieder zu meinen Eltern, die dann im Saarland gewohnt haben.
Okay.
Und da habe ich gedacht, ich bin in der Hölle gelandet.
Wirklich?
Ja, also dieses Neunkirchen-Saar war damals die Hütte noch im Betrieb. Mhm. Und wenn man da den Hüttenberg, das war so ein ganz steiler Berg, hochfuhr, erstens mal das feuerspuckende Ungetüm mitten in der Stadt, dann die Häuser, alle grau, schwarz, braun, furchtbar ausgesehen, so richtig, weiß ich nicht, Depresso-Stadt oder so, hätte man da auch sagen können. Und die Leute, die da rumliefen, jeder Dritte gefühlt hatte eine Augenklappe. Ich habe mir später sagen lassen, das ist durch die Eisenstückchen, die da rumfliegen.
So viel Schrapnelle.
Und, deswegen gab es auch wahnsinnig viel Augenärzte. Man ging dann schnell zum Augenarzt und die haben dann mit so einem Magnet das wieder rausgezogen. Echt? Und dann liefen die mit der Augenklappe rum. Und dann ganz viele Leute, was man heute gar nicht mehr sieht, mit Kropf.
Ja.
So am Hals, so ganz, ja. Also, und dann humpelten die wahrscheinlich, weil das auch so steil war da. Also es war so, ich habe gedacht, was ist das hier?
Also alles, das hört sich nach einer wundervollen Kindheit an, einer wundervollen Jugend an.
Nein, es war dann nachher gar nicht so schlimm. Es war ja die Zeit, wo die Beatles und die Rolling Stones kamen und die Diskotheken aus der Erde schossen. Natürlich gab es in Neunkirchen auch Diskotheken und natürlich sind wir tanzen gegangen und die Jugend war prima. Das war die erste große Liebe dann wieder, beziehungsweise die zweite. Die erste war ja in Italien. Die zweite große Liebe. Einen echten Spießer, also aus Spießen.
Ach so. Okay.
Ja. Und von da habe ich auch ganz viel, da habe ich dann das Saarländisch richtig gelernt. In der Schule weniger. Mhm. Meine Mutter dachte ja, wir müssten Französisch sprechen. Die hat gemeint, das gehört zu Frankreich. Und tatsächlich hieß mein Mathematiklehrer Boussonville. Aha, Französisch. Aha. Aber er hat mich mit Worten begrüßt, die ich mir damals aufgeschrieben habe. Das fand ich so geil. Bist du das Nei?
Bist du das Nei?
Huck dich mal da hin. Wir holen gerade die Gleichung durch.
Wir holen.
Die holen
das
alles.
Das haben wir gelernt.
Die holen alles.
Also, bist du die Neue, setz dich doch mal da hinten hin. Wir nehmen gerade die Gleichung durch. Hätte ein Lehrer vielleicht in Nordrhein-Westfalen gesagt, aber der Do war so. Und auch die Direktorin schwätzen mir anständig Französisch, weil die war Französischlehrerin. Und ich habe gedacht, schwätzen wir anständig Deutsch.
Aber das war schon so, dass dir das auch ein bisschen komisch vorkam, dass in der Schule so gesprochen wurde.
Es war sehr komisch. Mhm. Es war, und auch überhaupt das ganze Dialekt fand ich sehr komisch.
Ja.
Weswegen mich die Klassenkameradinnen sehr komisch fanden. Also irgendwie nicht so. Die haben gedacht, ich wäre besonders arrogant. Wirklich weit konnte ich einfach nur das Dialekt noch nicht.
Ja.
Das habe ich ja ganz schnell gelernt.
Aber du hast das wirklich dir dann angeeignet?
Ja.
Du hast das wirklich schnell gelernt? Du hast schnell Freunde gefunden, die das gesprochen haben?
Es gab einen Deutschlehrer, den konnte man tierisch damit ärgern.
Ja.
Und das habe ich, schon allein dafür habe ich es gelernt.
Selbst hast du bewusst dann gesagt, okay, ich lerne jetzt Saarländisch.
Jo.
Wie ein Eispruch.
Ja.
Aber weißt du, wie mir das vorkommt, Monchi, dass das gewisses schauspielerisches Talent schon ein bisschen erfordert, dass man dann sagen kann, ich bin keine gebürtige Saarländerin, aber um den zu ärgern, gebe ich die jetzt. Ne?
Ja,
und genau. Hast du es dann sozusagen aufgeführt.
Ja gut, ein gewisses Talent habe ich, indem ich Leute halt nachmache. Dadurch ist es passiert. Ne?
Ja.
Dann habe ich ja den echten Spießer, der hatte eine Mutter. Das war das Vorbild fürs Hilde. Ganz klar.
Tatsächlich?
Ja, also so wie sie geschwätzt hat und auch wie sie diese herrliche Geschichte, wenn das Telefon geklingelt hat und die beiden sitzen im Wohnzimmer, er in so einem Schaukelstuhl und sie am Stricken und jetzt klingelt das Telefon, dann beide Pause. Und dann sie, Karl, Telefon. Als hätten wir es nicht gehört. Ne?
Ja.
Karl beschließt, weiter zu schaukeln und sagt, oh, geh du dran. Und dann sie, ach, wollte, war sie gar nicht drauf gericht jetzt. Dann steht sie auf, geht bis zum Telefon und kurz bevor sie den Hörer abhebt, hat sie sich dann nochmal die Haare gerichtet und nochmal geguckt, ob die Bluse richtig sitzt und kein Fleckelchen drauf ist. Und dann hat sie den Hörer vorsichtig abgehoben und so ganz leise ihre Stimme, so ganz vorsichtig, als könnte jeden Moment einer ihr durch den Hörer eine erlangen.
Also ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ja. Aber das war quasi deine Schwiegermutter.
Ja,
das also Hilde war die Vorlage für die Hilde ist, war deine Schwiegermutter.
Ja.
Mhm. Oh Gott.
Aber in allem auch. Ich meine, es ist ja, da war ja ganz viel Liebe auch. Ne? Ich war überrascht von so viel Familie, das kannte ich nicht. Mhm. Bei uns, ich muss sagen, wir waren halt viele Kinder. Meine Mutter war berufstätig. Wir hatten eine Hauswirtschafterin, die gerade so ein bisschen 2 Jahre älter als meine ältere Schwester war. Deswegen nannte ich sie auch meine Mutterschwester. Mhm. Und wir hatten, was eben sehr ungewöhnlich war für so eine Familie mit so vielen Kindern, mein Vater war Brauereidirektor. Es gab Geld.
Aha.
Und es war so, wenn es geklingelt hat, wenn wir geklingelt haben, also die Kinder geklingelt haben, dann lief die Mutterschwester, hat so die Tür aufgeklatscht und hat gesagt, man rennt sich noch der Herzbändel ab, die Bagage und ist dann war dann weg. Familienleben gab es so nur sonntags. Also werktags war ab 5 Uhr irgendwie in der Küche so ein Frühstückstisch gedeckt. Um 7:30 sah der so aus, dass man kotzen konnte. Und dann bin ich halt ohne zu frühstücken in die Schule. Und mittags dasselbe, da lag war irgendwas zum Warmmachen da und fertig. Ne? Und dann Rest guckst du mal zu, kannst du ja abends an den Kühlschrank gehen, dir irgendein Brot machen oder so. Es war nicht so ein Familienleben.
Mhm.
Aber sonntags, ja, da gab es, also Mutter hat toll gekocht. Mhm. Nur es wurde nur leider oft vermasselt, weil Vater dann nach den Schulnoten gefragt hat.
Oh, die Stimmung.
Ja, dann die Stimmung.
Ah, nicht so toll. Das war die einzige Gelegenheit sonntags.
Ja, genau. Es war die Gelegenheit, wo alles ausgetragen wurde, ja. Und umso überraschter war ich, als die Schwiegermama mich kennenlernen wollte. Mhm. Da war sie dann noch nicht Schwiegermama, aber in Spe. Und ich klingel und dann macht eine die Tür auf und macht, ach, wie schön, dass ihr da sind. Niemand sagt, ich renne mir noch der Herzbändel ab für euch Bagagen. Nee. Gut. Und dann komme ich rein und dann stehen da 3-4 Kuchen auf dem Tisch.
Mhm.
Und ich dachte, oh Gott, kommt noch mehr Besuch. Ei, nee, ich habe einen Kuchen gebackt, weil du kommst doch. Ich war so überrascht, dass jemand für mich Kuchen backt. Also, und nachmittags dann mit Kaffee und Kuchen. Also ich fühlte mich wirklich ein bisschen wie im Paradies.
Schön.
Das hat sich dann ein bisschen geändert später. Aber,
aber das sind warme Erinnerungen, die auch gleich mit dem Dialekt wahrscheinlich zusammenhängen.
Dieses Herzliche, dieses, ja, diese, die Töne, also da gibt es ja im Saarland ganz viel, also das ist mal nonverbale Kommunikation.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Dudenhöfer ist ja dann Meister drin. Ne?
Ja.
Der redet Sätze und dann, dann kommt eine Geste und dann kommt vielleicht noch ein Wort, aber meistens reicht auch schon die Geste. Ne?
Ja.
Geh fort. Ne?
So. Ja, ja.
Das ist generell im Saarland wirklich dieses Ach und oh nee, oh jo. Und so. Ja, sehr herzlich, sehr laut.
Ja. Ich glaube, das ist was uns alle, so wie wir jetzt hier sind, auch arg geprägt hat. Diese Liebe zum Dialekt, die hängt ja damit zusammen, mit den Menschen auch, mit denen man aufgewachsen ist und dieses gesprochen haben. Und bei mir war das schon immer klar, dass auch die Großeltern und insgesamt im Elternhaus, also wir waren mit 3 Generationen im Haus und dass da einfach pelzisch gesprochen wurde und auch bei den Freunden daheim pelzisch gesprochen wurde. Das ist für mich Kindheit und das ist für mich ein schönes Gefühl. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich nach längerer Zeit in der Schule und in der Ausbildung, wo das ganz und gar nicht gern gesehen war, wieder zurückgefunden habe zum Dialekt.
Naja, es ist klar, dass Dialekt ist was, wo man automatisch verbindet, das kommt von Herzen.
Ja.
wenn, ich sag's immer in einem Satz, wenn ein Saarländer sagt, da bin ich aber wütig gen. Stellen wir das auf Hochdeutsch vor, da bin ich wütig gegeben.
Was ist das? Geht nicht.
Das geht nicht.
Ja.
Aber ich muss sagen, also meine Tochter lebt seit Jahrzehnten jetzt in Berlin und die freut sich immer, wenn sie ins Saarland kommt. Sie sagt, ach Gott, die Leute sind hier so freundlich.
Ja, schön. Auch von der Art.
Es ist schon, das fällt mir auch auf. Wie ich das erste Mal in Berlin war und bin ich da auf dem Markt und wollte einen Quark kaufen, dann, ja, watten für ihn hier, ja, 10%, 20%, 40%, entscheiden Sie sich mal, ja. Ich war so,
stehen Sie im Saarland nie sagen.
Was ist das denn? Ja. Wird man denn hier angefahren, ne, wenn man was kaufen will?
Ja, das sagt man der Berliner echt auch nach, ne? Dieses Schroffe.
Ja, ja.
Dieses wenig Herzliche. Ja.
Ich suche die Schillerstraße. Na denn, viel Glück.
Toll. Das ist genau die richtige Antwort. Ja, aber das ist auch interessant, weil gerade der Berliner Dialekt, man sagt ja auch nicht Dialekt, das ist die Schnauze.
Ja.
Berliner Schnauze, das ist ja alles, also das hört man immer, dass das ganz herzlich gemeint ist, ne? Dass die ja das nicht nur nach außen auch so ein bisschen hat.
Für eins ist das schwer
aber
zu
das
hören.
Das ist schwer.
Es hört sehr
kaltschneuzig an.
Ich glaube auch nicht, also es fände ich mal interessant, manche, wenn man...
Sollen wir mal Berliner einladen?
Ja, aber so, ne, es gibt ja relativ wenig Leute, die wirklich in Berlin geboren sind. Ich glaube, die sind ja alle zugezogen dort, aber...
Gibt es richtig Berliner?
Gibt es, natürlich, ja. Natürlich gibt es das. Aber so, das wäre mal interessant, ne? wenn man dem sagt, wie ist dein Gefühl zum Dialekt? Wie bist du, wenn du damit aufgewachsen bist? Ist es auch was so eher so ruppig herzlich oder kommt überhaupt was Herzliches an?
Ich weiß nicht, also muss wohl sein, die empfinden das vielleicht anders, aber wenn man so hier aus der Pfalz oder aus dem Saarland nach Berlin kommt, merkst du, da denkst du, da ist eiskalt ist es hier. Ne?
Aber da ziehst du auf einmal ganz schnell durch. Vielleicht eine Frage zu deinem Werdegang und auch zu deinem beruflichen Werdegang. Du bist ja vielleicht als Schauspielerin geboren im Herzen, aber du hast ja... der Monchi jetzt sagen wird, auch was Gescheites gelernt. Ne? Du hast Studium der Soziologie, Psychologie und Germanistik gemacht an der Universität des Saarlandes in Saarbrücke.
Muss ich gleich enttäuschen, ich habe nichts Gescheites
gemacht. Du hast nichts Gescheites gemacht?
Ich habe wirklich...
Du hast auch gefangen?
Gelernt habe ich wirklich nur Schauspielerin mit Diplom.
Also
ich habe zwar Soziologie, Psychologie und Germanistik auch mal studiert, aber nur bis zur Zwischenprüfung.
Was heißt das bis zur Zwischenprüfung? Wie lang ist das?
Das sind 4 Jahre.
4 Jahre.
Also da.
Okay.
18 Semester.
Ja.
Ja, natürlich. Ja. Das hast du aber aus dem Grund ja auch angefangen. War das was gewesen, wo du gesagt hast, also wir beide sind auch aus dem pädagogischen Bereich und für uns war das jetzt so ein Ding gewesen auch, das wird wahrscheinlich das sein, was wir unser Leben lang auch machen. Ich glaube, wir sind noch in einer Zeit, gerade so groß war, wo man gesagt hat, ja, das machst du jetzt bis zur Rente.
Du lern was.
Lern was Gescheites. Ja. Und das haben wir gemacht mit dieser Vorstellung. War das für dich anders gewesen? Hast du gedacht, irgendwas muss ich machen, jetzt mache ich halt das? Oder?
Nee, ich habe nicht gewagt zu sagen, dass ich auf die Schauspielschule gehe. Oh. Ich habe gedacht, ich schreibe mich an der Uni ein. Ich fand es auch interessant. Also Soziologie zum Beispiel hat mich tatsächlich wirklich interessiert.
Ja.
Psychologie auch. Ich hatte mir nur was anderes vorgestellt.
Okay.
Da fing das an mit Biologie, musste man noch einen Statistikschein machen, das fand ich ganz gruselig. Mhm. Also sowas war genau gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.
Mhm.
Aber Soziologie auf jeden Fall war schon sehr interessant. Aber eigentlich wollte ich kaschieren, dass ich die Schauspielschule besucht habe.
Das heißt, du hast das parallel gemacht?
Das habe ich parallel gemacht, richtig. Morgens um 8 ging die Schauspielschule los und dann habe ich mich da mal abgeseilt, wenn es ein Seminar oder eine Vorlesung gab, die wichtig war.
Ja.
Und die Arbeiten konnte man ja zu Hause schreiben.
Das hast du aber nicht heimlich gemacht?
Meinen Eltern gegenüber schon.
Ach, krass. Echt? Krass.
Ja. Das wussten die nicht.
Warum?
Ja, weil für meinen Vater war Schauspieler, das war so, da hätte ich auch oft Prostituierte werden können.
Oh, wirklich? So schön.
Es war noch nicht mal so abwegig. Man ist ja als Schauspieler, hat man immer nur einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag. Mhm. Und wenn der abgelaufen ist oder über den Sommer, muss man sich arbeitslos melden. Mhm. Und dann gehe ich also aufs Arbeitsamt. Und was stand damals in den 70er Jahren am Schild meines Sachbearbeiters? Schauspieler und Prostituierte.
Echt?
Ja.
Das also, ist dieselbe Kategorie.
War dieselbe Kategorie Mensch, ja.
Interessant. Ah ja, das ist
aber... Bin ich geschockt.
Wirklich, wirklich. Aber ich finde es...
Und dem Ansehen der vieler älterer Menschen war das immer noch so. Also mein Vater auch, der dachte, also das hätte ich dem nicht antun können. Erst als ich am Theater war und dann eine Hauptrolle gespielt habe und dann habe ich sie eingeladen, da waren sie überrascht. Aber mein Vater ist da auch nicht gekommen. Das hat ihn nicht interessiert, Theater. Mhm. Erst als ich Hilde Becker wurde, da ist die Familie
wirklich
versöhnt.
Vom Fernsehen zusammengekommen.
Meine Laufbahn, genau.
Also dein Vater, der Brauereidirektor, der hätte ich gern woanders gesehen.
Also, ja, also meine Mutter hat schon immer, als ich Kind war, wenn jemand gefragt hat, was willst du denn mal werden, hat sie, bevor ich irgendwas sagen konnte, schon gesagt, sie wird mal Lehrerin.
Ach ja, okay.
Wusste nur, ja, das werde ich bestimmt nicht.
Deswegen? Wolltest du es deswegen dann
nicht lernen? Nee, ich glaube, das ist nicht, bis heute, ich werde ja auch oft gefragt, Unterricht zu geben. Ich könnte ja Schauspielunterricht geben. Ich habe einfach keine Lust zu lehren.
Ja, ja.
Irgendwie ist mir das, kann ich nicht.
Das fand ich nämlich interessant, ne? Bei dem ganzen Gegockel über dich. Man findet sehr viel, ne? Über dich im Netz. Und da ist natürlich gleich so dieser berufliche Einstieg und viele Leute, die anfangen mit Sozialpädagogik auch, mit einem Studium oder was ähnliches Pädagogisches, da hört man dann auch gleich, ich wollte eigentlich gern Lehrerin werden. Und das ist schon was einem auch aus innen rauskommen muss, ne? Dass man sagt, ich will jemand gern was beibringen und so. Aber das ist dir...
Also soziale Arbeit, ja. Ich habe auch schon ganz früh, da war ich gerade an der Schauspielschule, habe ich in so einem Problemviertel in Saarbrücken mit italienischen, türkischen Kindern Theaterstück gemacht. Ich habe in einem anderen Problemviertel mit Frauen, das nannte sich Arbeitskreis Kindergeld und Sozial, also Frauen, die von Sozialhilfe leben mussten und einen Haufen Kinder hatten, auch Theater gemacht. Sowas schon.
Mhm. Also die Arbeit mit Menschen ist nicht das, was dich abgestoßen hat, oder ne, sondern
das zu unterrichten.
Dieses Klassische. Regelrecht,
ne?
So,
genau,
ne? Ja. Und haben die Lehrer, die du kennengelernt oder kennenlernen musstest in der ganzen Zeit, haben die dazu beigetragen, dass du gesagt hast, das mache ich nicht. Hast du schlimme Lehrer gehabt, schlimme Vorbilder sozusagen?
Es gab solche und solche. Mhm. Es gibt einen saarländischen Schriftsteller, obwohl er kommt auch nicht aus dem Saarland, aber er hat im Saarland lange gewirkt. Arnfried Astl war mal Vorsitzender vom Pen-Club und so.
Mhm.
Und der hat einen sehr schönen Spruch gehabt in seinem Buch. Ich hatte schlechte Lehrer. Das war eine gute Schule. Und so würde ich es doch aussehen.
Das ist schlau, das ist richtig gut. Also Schauspielschule, mein lieber Monchi. Nee,
habe ich nie gesehen.
Ja.
Gibt es überhaupt einen?
Also der Monchi hat ja vorhin in seinem dreistündigen Vortrag hat er dir erzählt, dass er auch jetzt als Schauspieler auch tätig sein durfte in den letzten Jahren, muss man sagen, sehr erfolgreich auch. Aber Monchi, vielleicht kannst du dir jetzt noch wirklich Tipps abholen von jemand, der das wirklich studiert hat, der das wirklich auch abgeschlossen hat.
Du hast schon Eva zugehört.
Ja.
Sie will nicht lernen. Lehren.
Nicht
lehren. Ja. Also du bist ja auch nicht belehrbar, Monchi.
Stimmt,
aber es geht eher darum, also an was ich so ein bisschen denke. Ich mache mal ein bisschen Sorge beim Monchi, dass der vielleicht so in die typische Fettnäpfchen reintritt, so auf dem roten Teppich oder so, ne? Wenn er jetzt da in dem Filmbusiness noch weiter voranschreitet. Gibt es sowas, wo du sagen kannst, so ein aufstrebender Jungschauspieler wie der Monchi, was kannst du dem vielleicht mitgeben?
Ich glaube, ich kann dem nichts mitgeben. Es ist nämlich so, Schauspielschulen haben zu meiner Zeit und machen sie auch heute noch für die Arbeit am Theater ausgebildet.
Mhm.
Und das hat so gar nichts mit Film zu tun. Oder sehr wenig mit Film zu tun.
Mhm.
Es könnte von Vorteil sein, wenn ein gelernter Schauspieler auch eine Filmrolle spielt, aber es muss kein Vorteil sein. Ich kenne sogar Fälle, wo das echt ein Nachteil ist. Weil ein Schauspieler, der ist ja gewöhnt, so entsprechend zu reden, dass man ihn auch noch in der 20. Reihe hinten verstehen kann und bloß alles reden, nur nicht normal. Also dann, das passt einfach nicht. Also das ist sehr schwierig. Das muss man auch echt als Theaterschauspieler muss man da wirklich umlernen, wenn man Film macht.
Ah.
Und das können nicht alle.
Das glaube ich.
Und ich würde heute, wenn einer Schauspieler werden will, sagen, geh, mach Film. Geh, such dir eine Agentur, sag, dass du gerne spielst, schick ein Foto und mach. Und dann kannst du vielleicht im Nachgang noch Sprechunterricht, wenn das ein Hochdeutscher sein soll, wenn du pelsig schon babbelst, ist ja egal. Ne? Nee, dann brauchst du das nicht zu lernen. Aber für andere Rollen, sagen wir mal, wär's nicht schlecht, wenn man dann Hochdeutsch lernt. Ja, es wäre auch nicht schlecht, wenn man viel macht, dass man die Stimme schult, dass man nicht schnell heiser wird oder so. Mhm. Gerade ihr als Sänger, ihr singt doch auch. Ne? Mhm.
Das kriege ich ja, das
schon. Manche sagen so, manche sagen so.
Aber bei manchen ist die Stimme auch schon. Ich weiß, ja. Es gibt auch Leute, die sind einfach, die haben einfach Talent und müssen es machen. Also wir hatten, ich habe mit Freundinnen, die auch dieselbe Schauspielschule besucht hatten, eine Theatergruppe gemacht und dann kam eine dazu, die war so super, aber die hatte keine Ausbildung. Mhm. Und da hat die immer jedes Mal, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil ich habe ja kein Diplom, ich bin gar nicht ausgebildet. Oh, und das ist uns so auf die Nerven gegangen. Da haben wir gesagt, pass auf, du machst dir jetzt ein kleines Vorsprechprogramm, dann gehst du mal nach Frankfurt und gehst mal dort bei den zur Bühnenvermittlung und sprichst denen vor und sagst, was du noch lernen sollst zur Abschlussprüfung. Mhm. Meldest dich dann für die Abschlussprüfung an. Mhm. Und das fand sie eine tolle Idee, das hat sie gemacht, kam zurück und war von den Socken, hat mit ihrem Diplom gewunken. Echt? Sie ist nämlich in die falsche Tür gegangen.
War schon bei der Prüfung.
Sie ist schon bei der Prüfung in die Abschlussprüfung reingeraten. Ohne es zu wissen und hat die sofort bekommen.
Nee, echt?
Und wir haben gedacht, ja, das geschieht dir recht. Wir wussten, wir haben es dir längst gesehen, dass du gut bist.
Monji, schreib dir das auf.
Schreib das auf. Die ist übrigens, die ist auch Pelzerin. Echt? Lebt in der Pfalz, lebt in Kaiserslautern.
Darf ich einen Namen nennen?
Ja, lass mich denken. Madeleine Giese.
Ah. Siehst du, Monji, da...
Schreib mal auf.
Ja, also
eigentlich Saarländerin, aber lebt in Kaiserslautern und schreibt Krimis.
Oh ja.
Okay. Monchi für die Liste. Ne? Genau. Staffel Nummer 6, ja. Da haben wir gleich jemand zum Einladen noch. Ne?
Genau.
Ja. Also reicht dir das erstmal,
das Monchi, reicht so als mal vollkommen, Ziel, hey.
Also man muss auch sagen, wir hatten neulich einen Schauspieler auch zu Gast, der uns was ganz Ähnliches erzählt hat, der Alexis Bug. Mhm. Der hat gemeint, diese Kunstsprache, das Hochdeutsche und vor allem dieses Theaterdeutsch, das ist ihm irgendwann so auf den Senkel gegangen, dass er, da kann ich gar nicht wahrhaftig spiele, so richtig.
Es gibt ja schon den alten Witz, dass der eine Kollege den anderen fragt, ja, haben die schon angefangen? Und dann horcht er kurz und sagt, ja, die sprechen schon unnatürlich.
Muss schon losgegangen sein.
Die sprechen schon unnatürlich.
Ja, ich glaube, also die Gefahr wird nicht bestehen bei dir, Monchi, würde ich jetzt mal sagen, Hochdeutsch ist was du, kann man jetzt einmal zugeben, nicht kannst.
Ja. Na, aber ich mache da auch keinen Hehl draus.
Nee, das ist in Ordnung.
Aber Christoph, ich würde jetzt gerade mal kurz mit dem Hund gehen. Ist das in Ordnung?
Ja.
Hast du Angst vor Hunden?
Nee.
Nee, oder? Komm.
Aller gut.
Komm rein. Auf. Das ist unser kleiner Mops.
Ja, ist der Leopold. Das ist unser...
Auch so, unser, also, dass ich nicht auch bell, hm?
Ja, jetzt hockt er da unten drin. Ah.
Das war die alles gerade. Ich habe gedacht, der Leopold hätte den auf den Schwanz getreten
kriegt. Nee, Leopold sitzt sich hier, komm. Ein bisschen ruhig jetzt.
Ja, er ist ein bisschen überzwerg.
Ja. Die Alice macht nichts, gar nichts. Alles gut, bleibt
da. Die bellt nur.
Also, was uns aber aufgefallen ist, wo der Monchi auch noch nicht so arg viel Erfahrung hat, aber zum Beispiel bei der Susanne Wachs schon auch eingeladen war im Radio, war nämlich deine Arbeit für den Rundfunk auch. Also was wir beim Gockle rausgefunden haben, ist, dass du 1972 die Funkprüfung abgeschlossen hast beim Saarländischen Rundfunk und mir haben gedacht, was eine Funkprüfung? Was ist denn das?
Da musste man damals beweisen, dass man lupenreines Hochdeutsch spricht.
Ach du Schande.
Saarländischer Rundfunk.
Und dass man in der Lage ist, in das Mikrofon zu sprechen und nicht nebendran.
Und nicht nebendran.
Also sich plötzlich umdrehen. Christoph,
das habe ich gleich gesehen.
Dass die alles Profi ist. Ein natürlich, ja, die Funkprüfung.
Ja, so ist es.
Ist das heute immer noch so, weißt du das?
Das glaube ich, das kann gar nicht so sein, weil inzwischen spricht selbst in den, bei den Nachrichten niemand mehr richtig lupenreines Hochdeutsch.
Und immer am Mikro vorbei.
Offenbar ist da auch niemand mehr, weil ich hatte einen Sprechlehrer, der an der Schauspielschule, der war auch Sprechlehrer für die Rundfunksprecher. Mhm. Der hat wirklich da gesessen und hat sich, wenn die Nachrichten gesprochen haben, die Fehler notiert. Und hat gesagt, was weiß ich, es heißt nicht Accessoire, es heißt Accessoire, okay, oder so. Ne? Hat dann die korrigiert. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. So jemand gibt's nicht mehr. Niemand wird korrigieren. Ist ja auch okay. Ich meine, warum? Die Sprache dient der Verständigung.
Ja.
Also wenn nicht vollkommen nuschelt wird, dann...
Ja, da
alles andere ist doch okay.
Da ist keine Verständigung
Hauptsache,
mehr möglich.
Hauptsache, man versteht.
Ja, aber das war tatsächlich so Sache, das musste man machen.
Das musste man machen, okay. Sonst hatte man keine Chance. Ich hab ja dann auch also Hörspiele oder Literatur gelesen. Und ja, da war das schon wichtig. Literatur, Goethe, Kleist oder irgendwie so, kann man nicht in Pelzisch oder Saarländisch.
Aber zeitgleich war das, hast du da auch schon Mundartsendungen?
Ja, das war sehr revolutionär von einem der Redakteure, Lutz Hahn heißt er, der hat auch den Dudenhöfer entdeckt. Mhm. Erst am Rundfunk, später kam es dann erst das Fernsehen. Ja, der hatte die Idee, der war ein Pelzer aus Dahn.
Aha,
ja.
Oh. Da kommt da die Elbe-Tritsche
Land.
Ja. Ja. Der kannte auch den Michael Bauer, von dem ich schon gesprochen habe. Und der hat tatsächlich gewagt, Mundart-Hörspiele im saarländischen Rundfunk zu senden.
Das gab es vorher nicht?
Das gab es vorher nicht, es war total verpönt. Mhm. Also ich weiß noch, als die Familie Becker angefangen hat, da hat mir einer der Redakteure gesagt, machen Sie das nicht, Sie schaden Ihrer Karriere.
Gut.
Ja, das ist Kultur. Also, wie kann man denn das? Also, Mundart war Unkultur. Das war.
Und was habt ihr dann gemacht? Also.
Ja, einfach lustige kleine Hörspiele. Ich weiß nicht, Unser Kenisch, haben wir schon mal gehört. Also,
hätte ich gut da.
War dann das war der Kenisch, war der Dudenhöfer. Die Königin, das war die Marianne Weber-Riedel, die allererste Hilde. Aha. Und dann war so eine freche Kammerzofe, das war ich. Aha. Und da gab es Geschichten, was die dann so in Folgen.
Kann man das heute noch hören irgendwo? Weißt du das?
Also mir hat jetzt neulich jemand tatsächlich die Langspielplatte geschenkt.
Oh,
ich habe dann nichts mehr. Ich habe die sogar vergessen. Ich wusste noch nicht mehr, dass wir das gemacht haben. Dann gab es noch Leona 1. Dann war die so eine Familie, die irgendwo im Weltall auf Planet Leona gelandet war. Ja, und dann viele kleine Hörspielchen, die habe ich auch zum Teil selber geschrieben.
Echt?
Ja.
Toll.
Ja.
Oh, das müssen wir aber rausfinden, ja, ob das irgendwo noch zu hören ist. Ja. Ja, das muss wieder aufgelegt werden. Wir machen das in die Shownotes. Wir goggeln uns die Finger wund.
Vielleicht finden sie jemand.
Also es gab ein Mundart-Hörspiel zum Beispiel, das nannte sich Ayo, was von Kerstin Rech, Schriftstellerin auch, Saarländerin, schreibt jetzt auch für die Zeitung, also wäre vielleicht auch ein interessantes
Buch.
Buch rausgebracht. Aha. Und das war ein großes Hörspiel, das habe ich später auf die Bühne gebracht.
Mhm.
Und das war mit vermutlich einer der Gründe, dass Herr Dudenhöfer mich nicht mehr haben wollte.
Weil du das gemacht hast?
Weil ich das gemacht habe, ja.
Oh, okay. War das in irgendeiner Weise ein Zündstoff oder was, der da inhaltlich behandelt wurde? Oder?
Nee, er hat gesagt, das geht jetzt nicht in so einer Rolle auf die Bühne. Also ich war die Anna,
okay,
die Mutter, und da hat mich noch ein Sohn, das hat auch der Gregor Weber gespielt, der Bub, der war in der Ausbildung, und dann gab es aber noch ganz viel Frauen drumherum, die so am Kaffeetisch gesessen haben. Ich backe meinen Kuchen nur mit guter Butter. Und
bei uns gab es Kuchen nur mit Margarine früher.
Nee, also bei uns gibt es nur
leider
Butter. So in dem Stil, ne? So wurde, also wie sie sich gegenseitig so fertig machen, eigentlich ein völlig anderes Stück. Aber tatsächlich war ich die Hauptperson, die hatte Geburtstag und der Bub, den gespielt von Gregor Weber, und das fand er nicht so dolle.
Okay. Aber das war eine Zeit, die noch ein bisschen später dann erst kam. Ich glaube, du hast Angefangen mit kabarettistischen Auftritten, auch mit der Truppe Sirene.
Sirene, 81, S-Irene.
S-Irene.
Ja, na, vorher haben wir schon, habe ich schon mit einer Kollegin Weilegen die Frau Iverzwersch gemacht.
Okay.
Eigentlich aus dem Kinder- und Jugendtheater entstanden. Ich habe, als ich schwanger wurde, musste ich am Theater kündigen. Mhm. Weil Theater ist familienfeindlich, da kannst du nichts machen. Da kannst nicht ein Kind haben und dann morgens und auf der Probe sein, nachmittags proben und abends unterwegs sein.
Bis spät in die Nacht also, und so.
Und so viel Geld, dass du dir ein Kindermädchen bezahlen kannst, verdienst du schon gar nicht. Und außerdem war das auch nicht die Idee, wenn man ein Kind hat, will man ja nicht das von Kindermädchen großziehen lassen.
Und du warst in Saarbrücken im Theater?
Ja, ich war in Saarbrücken. Mhm. Dann habe ich gekündigt und habe dann aber ein paar Gleichgesinnte gefunden, ja, weil ich habe natürlich das Leben als Mutter und Hausfrau genossen, 6 Wochen lang, aber dann...
Was? Oh Gott.
Und dann habe ich eben Gleichgesinnte gefunden, unter anderem ist der Name euch vielleicht noch ein Begriff, Jochen Senf, Kommissar Palü später im Saarbrücker Tatort,
aha,
Ingrid Braun, die war auch seine, hat seine Freundin gespielt im Tatort, ja. Wir haben also das Kinder- und Jugendtheater Überzwerg gegründet und das lief alles wunderbar. Nur wenn irgendwie, sagen wir mal, Presse kam oder Interviews angefragt waren, dann gab es in diesem Theater nur Männer.
Mhm.
Und wir Frauen haben irgendwann gedacht, jetzt reicht's uns, wir machen jetzt eigenes Kabarett. Mhm.
Ja, ja, sehr gut.
Und dann gab es Weilegen die Frau Überzwersch. So haben wir angefangen.
Und das war ein Kabarett?
War ein Kabarett über, naja, die Themen, die damals interessant waren. Frauen in Männerberufen.
Mhm.
Ach, wo ist dann ihr's dran? Geht sicher bald heiraten.
Naja.
Nee, die lernt Maurer. Was?
Was?
Maurer? Ach du lieber Gott, wie kommst du denn dort drauf? Ich meine und so weiter.
Ja,
so.
Ja, ja.
So kein Beruf für eine Frau. Ne? So. Naja, und dann kam noch eine dritte Frau dazu, Bettina Koch, mit der ich auch heute noch arbeite.
Mhm.
Und da haben wir gedacht, ach, wir singen mal was.
Mhm.
Wir haben Lust gehabt zu singen. Es war überhaupt nicht geplant, dass wir da irgendwie großartig was wollten. Nur irgendwie wurde es ein Programm draus. Es nannte sich Komm, ich habe Lust auf dich.
Mhm.
Nach einem Lied, was ich mal geschrieben hatte. Mhm. Und ja, gut. Ich weiß, warum 80 Mal ausverkauft in Saarbrücken, die Leute bis fast am Bahnhof Stange standen.
Echt?
Wir haben das auch in Oldenburg und Wilhelmshaven, haben wir 800 Mannhallen ausverkauft. Schön. Es war sehr ungewöhnlich, denn wir haben Kabarett gemacht zum Thema Liebe und Erotik und wir haben auch uns nackt gezeigt. Das
Echt?
War natürlich damals ungeheuer.
Moment, wann war das gewesen?
Das 81, 82. 81, 82, ja.
Ja, okay.
Bin ich eingeschult worden.
Hättest du das so nicht bei deiner Einschulung jetzt nicht vorstellen können, nee, dass sich da jemand dann auszieht auf der Bühne?
Gab's
oder so.
Damals nicht.
Das gab's nicht.
Und das war natürlich gleichzeitig mit der feministischen Bewegung. Mhm. Dann bekamen wir auch schweren Gegenwind. Also, wie kann man nur und das. Teilweise, wir wurden bei einer Veranstaltung sogar ausgebuht von Frauen. Wir fanden das unerhört, das macht man doch nicht.
Okay,
sehr brüde Gegenbewegung.
Aber ausverkauft heißt, da war buntes Publikum oder waren das dann auch, wenn du sagst, der Schwerpunkt war schon so ein bisschen auf feministische Themen auch, waren es mehr Frauen? Dann nö, zu dem
das Zeitpunkt, war durchaus bunt gemischt. Durchaus bunt gemischt, von alt bis jung, alles da.
Mhm. Okay. Und da hat ja vorher auch keiner gesagt, machen Sie das nicht, das schadet Ihrer Karriere.
Nee, das haben wir ja so mal ganz, ganz frei und unabhängig von Theater oder Rundfunk gemacht.
Das hat auch deiner Karriere nicht geschadet.
War in einem Jazzkeller auf der Bühne haben wir das gespielt.
Ja.
Und dann gab es noch ein Ding, da hat der, das nannte sich Ostviertel, da ist auch Dudenhöfer damals aufgetreten, aber als Dudenhöfer, nicht als Heinz Becker, den gab es noch nicht.
Da habt ihr euch schon gekannt.
Ja.
War das so der erste, waren das so eure erste Berührungspunkte?
Ja, da haben wir uns gekannt und mein damaliger Mann hat dem Dudenhöfer empfohlen, hör mal, du hast da so einen Handwerker in deinem Kabarett, der ist doch geil, dem musst du einen Namen geben, du musst in Dialekt auftreten.
Heinz.
Nee, hat er erst gesagt, ich drehe doch nicht in Dialekt
Wirklich?
Auf.
Wirklich? Hat er auf Hochdeutsch?
Ja, er hat auf Hochdeutsch. und wollte eigentlich
gar nicht. Wollte doch keiner her, oder?
Doch, es war auch gut. Ja, ja, mhm, natürlich, das Ding Ostviertel nannte sich, es war immer voll.
Mhm. Das interessiert mich sehr. Man hört ja immer, wenn man über Saarland irgendwas hört, heißt es immer, ganz kleines Bundesland und so. Mhm. Ist es so, dass dann auch entsprechend so kulturelle Szene dann so ist, dass sich da auch jeder gekannt hat?
Ja. So, ja, es gab eine große, also bei Musikern noch viel mehr. Also da habe ich gar nicht mehr den Überblick. Da gibt es irre viel Musikgruppen, Bands, Jazz, Formationen, alles. Ich glaube, jeder Saarländer macht Musik. Ich kann mich gar nicht vorstellen. Ja, ich kenne niemanden, der nicht irgendwo, es gibt alles da, ne? Ja, alle möglichen Mandolinenorchester. Ja, cool. Wie heißen das? Die Dudelsack-Orchester. Ja, ja. Chöre en masse und Bands ohne Ende. Also
Kulturszene im Saarland ist reichhaltig.
Ist sehr, sehr groß. Sehr groß.
Also Saarland ist ja für die Dudelsack-Spiele auch bekannt. Kennt ihr das mit?
Nee, habe ich jetzt. Haben wir jetzt so noch nicht
bekannt? Nee, gell? War der nicht so bekannt.
War mir nicht so bekannt.
Okay. Ja, und das heißt, du hast.
Nee, die heißen gar nicht Dudelsack, die heißen ja. Schalmeien heißen ja. Selber. Schalmeien. Aber es ist so ähnlich, ne?
So, ach, der Karl May.
Genau.
Das war Ahnsalener.
Ja, genau. Der tote Kommunismus erfunden hat.
Ich glaube, genau, das war doch der, oder? Genau. Nee, der wohnt doch jetzt auf Sylt und macht so. Nee, das war der Reinhard. Entschuldigung. Nee.
Ach, wieder nett.
Liebe Zeit.
Okay, der Tuttenhöfer.
Ja, nee, aber das ist das diese Kulturszene. Ne? Wir erleben das hier in der Pfalz. Natürlich haben wir jetzt nicht so einen Überblick über die gesamte Kulturszene, weil wir in unserem Bereich, was Mundart betrifft, uns nur bewegen eigentlich. Und das ist auch überschaubar. Also es werden immer mehr, aber wir kennen auch, jeder kennt sich.
Im Saarland ist es nicht überschaubar.
Nein, das meinte ich gar nicht, sondern dass man sich kennt.
Ach so, untereinander.
Wie du sagst, naja, klar, wir Dudenhöfer und so, wir haben uns dann schon gekannt und so. Und so ist es bei uns letztendlich, jemand, der was mit Mundart macht, wir laufen uns.
Irgendwann
lauft man sich auf jeden Fall über den Weg.
Ja, und bei Musik ja auch. Man braucht die Bandmitglieder werden ja über in anderen Bands ausgeliehen.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, und jetzt erklär mal weiter. Wie war das dann?
Also dann dein Ex-Mann hat ihm empfohlen, diese Handwerker auszubauen. Und die haben dann auch gemeinsam den Namen Heinz Becker gefunden. Und dann ist er dann auch als Heinz Becker in diesem Ding aufgetreten. Und ich war in meinem Kabarett Es Renate. Und dann haben mich viele Leute angesprochen und haben damals gesagt, ach, sie könnte gerade im Heinz Becker sei Frasin. Das war schon, ich hätte nie gedacht, 10 Jahre später war das dann soweit.
Und war es dann soweit?
Damals dachte ich, ja.
Hat er dich gefragt oder hast du ihn gefragt?
er hat mich gefragt. Ja. Natürlich, weil ich habe ja auch am Anfang gar nicht die Hilde gespielt, sondern man brauchte Schauspieler, die des Dialektes mächtig sind. Mhm. Und wo sollten echte Schauspieler sein? So viele gab es dann nicht im Saarland. Ja, ein normaler, echter Schauspieler, der verläuft sich nicht gern im Saarland. Der versucht an große Häuser zu kommen, was weiß ich, in
Berlin,
Hamburg, München, aber doch nicht im Saarbrücker. Obwohl manch einer, wenn er es mal kennengelernt hat, da hängen geblieben ist sein Leben lang und nicht mehr weggegangen ist. Aber in der Regel, es war nicht so einfach. Die konnten aber kein Saarländisch. Also sehr selten, dass echte Schauspieler, die richtig Saarländisch können, das gibt es nicht so viele.
Du willst aber nicht sagen,
also
dass
die Auswahl
du jetzt
war klein. Die Auswahl war klein, man musste mich nehmen.
Das schneiden wir jetzt raus. Also er ist hergekrochen?
Nein, es war so ganz klar, komm, mach. Ich habe ja vorher schon, wir haben ja schon die Hörspiele zusammen gemacht. Es war eigentlich klar, dieses Team, was in den Hörspielen war, fast alle sieht man in der Folge Die Modenschau, die da mitspielen. Die waren alle in den Hörspielen auch drin. Ne?
Ja, cool. Ich hätte jetzt mal was, und zwar zu dem Thema, meine liebe Mama, die hat immer an unsere Gäste auch Frage, die überlegt sich vorher Frag, und daraus ist eine kleine Rubrik entstanden.
Das würde mich wirklich interessieren. Hallo, Frau Hoffmann. Da spricht mal wieder die neugierige Mama von Christoph. Sie kennen doch Silde Becker ganz gut, denke ich mir. Wissen Sie eigentlich, ob die damals an Weihnachten die Christbaumspitze wieder gefunden hat? Das tut mich auch interessieren. Gries aus der Pfalz in Saarland.
Ah, natürlich hat sie sie wiedergefunden. Das haben sie nur nicht gesendet.
Wirklich?
Es gibt eine verlorene Folge.
Ah, natürlich.
Oh, was die wert ist, was die wert ist.
Ja, also ist schon so der Hemm.
Sehr gut.
Vielleicht kriege ich mal eine Kopie.
Von der Christbaumspitz.
Ja. War das eigentlich rote oder blaue?
Jetzt manche.
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass es ausgesehen hat wie umgestülpt die Eistut.
Ja, ja.
Ich meine, es wäre so grün gewesen sogar.
Grün?
Grün. Oder rosa, ich weiß nicht. Also jedenfalls so ähnlich.
Ja.
Also so oder
also
so.
Also es hat mittlerweile, also für meine Mutter hat das einen Status angenommen von der Bundeslade oder sowas mittlerweile. Ne? Und das hat sie wirklich arg interessiert. Aber da hast du ihr einen großen Gefallen getan jetzt mit dieser Antwort.
Gut.
Was mich aber auch interessieren wird, ist, das ist ja schon was dich sehr überregional bekannt gemacht hat, einfach diese Rolle auch. Nervt dich das manchmal, dass man da vielleicht auch so darauf reduziert wird? Oder wirst du darauf manchmal reduziert, hast du das Gefühl, aufs Hilde?
Sicher werde ich reduziert von vermutlich vielen Regisseuren. Es gab mal eine Anfrage, da hat einer gefragt, ja, können Sie denn eigentlich auch Hochdeutsch?
Ja.
Das habe ich mal gedacht, ja. Wie ist deine Antwort?
Ich habe gesagt, ich bin ausgebildete Schauspielerin, also das sollte sie eigentlich voraussetzen, aber es ist abhanden gekommen, das Wissen. Also irgendwie nach Hilde Becker war auch auf dem Rundfunk nichts mehr mit Literatur lesen oder Hörspiele spielen oder Filme synchronisieren. Doch einmal noch habe ich in einem ungarischen Spielfilm aber nur den Todesschrei einer Frau ausstoßen dürfen.
Oh, der Wilhelmschrei sozusagen.
Und das war's dann.
Der Alice-Schrei.
Nee, es war einfach nicht mehr. Dafür durfte ich... Das durfte ich vorher nicht. Wenn man am Rundfunk seriöse Sprecherin war, ich habe ja auch Nachrichten gelesen, ich habe eigentlich alles gemacht, dann durfte man nicht Werbung sprechen.
Naja, okay.
Damit verdient man aber am meisten Geld.
Ja, aber es hat einfach dem Bild geschadet, was die wollten, was du präsentierst.
Seriöse Sprecher erzählt nicht, dass, was weiß ich, was für ein Kaffee der beste ist.
Weil das ist schon so ein Ding, ne? Man hat ein gewisser Erfolg in einer Rolle und ist dann da, weiß nicht, zum Beispiel der Schauspieler von Mr. Bean. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der auch ernsthafte Rolle mal spielen kann, zum Beispiel.
Der hat geiles Kabarett gemacht.
Ja, richtig geiles Zeug gemacht, ne?
Unglaublich, ja.
Aber dass man dann gar nicht danach gefragt wird halt. Das, ne? Ja. Wie du es jetzt sagst, das war dann vorbei mit dieser Rolle. Das heißt, es wollte dich keiner mehr dafür haben oder haben die dann aktiv auch zu dir gesagt, jetzt nach der Hilde kannst du es nicht mehr machen, oder?
Nee, also man wollte mich schon haben, aber dann immer in dieser Art Rolle.
Okay.
Also ich war ja dann im saarländischen Tatort noch 10 Jahre als Kommissariatssekretärin, aber in Dialekt und ähnlich wie die.
Und schrullig halt und tollpatschig so und so.
Sollte die Hilde sein, ne?
Ja.
Genau. Und das, andere Rollen eben genauso.
Ja. Also das ist ja auch im Tatort dann so eine Rolle gewesen. Erstmal wahrscheinlich richtig toll, dass man da das Angebot bekommt oder dass man da reinkommt auch. Diese Rolle hat ja dann von diesem Schrulliger so auch eine Wandlung, eine gewisse vollzogen. War das auf dein Bestreben hin, dass man das geändert hat ein bisschen? Die war dann nicht mehr so schrullig?
Nee, das gewesen, war tatsächlich oder? Die Degeto, die uns irgendwann alle zusammengerufen hat und gesagt hat, wir wollen es jetzt auf ordentliche Füße stellen. Es muss jeder seine, die Autoren müssen ja wissen, für wen schreiben sie genau.
Ja.
Wie sind die Charaktere? Und dann haben wir mal die Charaktere festgelegt und dann war die Idee, die Gerda Braun, die spricht Dialekt, aber wir wollen nicht sagen, dass dialektsprechende Leute einen an der Waffel haben, ja? Sondern die soll also in Zukunft mehr als in der Vergangenheit zum Aufklärung der Fälle beitragen durch ihre Gewitztheit und durch ihre Klugheit. So dass der Kommissar mich ja irgendwann Madame Maigret genannt hat.
Ja, ja. Was eine Aufwertung dann.
Aber das war schon gemeinsam. Das haben wir damals, war tatsächlich ein großes Treffen in Hamburg und wurde mit der DGETO so besprochen.
Ist es tatsächlich so, dass man hört es ja immer von der Tatort Sets, sage ich jetzt mal in Ludwigshafen oder so, dass es wenigste tatsächlich in Ludwigshafen aufgenommen worden ist. Wart ihr im Saarland dann auch am Filme? Oder
doch, im Saarland ganz schon. Viel. Ja, ich hab später eine Kabarettszene gemacht. Ein Saarländer schaut seinen Tatort.
Ja, ja.
Das geht dann so, der sitzt dann da und sagt, ah, oh, guck mal da, das ist doch der Adler, da gehen wir doch immer hin. Ja. Ah, oh, guck mal da, hast du gerade gesehen, das war die Schmitte, das war doch die Schmitte da auf der, da. Ja. Und dann geht es immer so weiter.
Oh, die Saarschleife.
Und wo sind sie dann jetzt? Also wenn du mich fragst, ist das dort der Bäckerturm? Nee, das ist der nicht. Das ist in Neinkirche, das ist der andere Turm. Nee, und am Schluss ist der Tatort rum und dann sagen sie, das da war ja nichts. Man hat ja gar keine Handlung. Da war ja gar keine Handlung.
Ich soll was sagen? Wenn ich einen Ludwigshafener Tatort gucke, geht das genauso.
Genau so. Das ist doch der Grund, warum man das überhaupt, diese Regionalität.
Und die sind überhaupt nichts, die kennen da nicht immer Dialektrette.
Ah, im Leben nicht.
Deswegen das ist ja kein Ludwigshafenerisch.
Ja, das ist wirklich traurig. Also das ist tatsächlich traurig.
Das war im Saarland auch eine Zeit lang. Nach mir kam dann David Striesow und von da an wurde auch die Besetzung, es wurde alles aus Berlin besetzt. Saarländer wurden gar nicht mehr gefragt und natürlich auch das saarländische Dialekt nicht mehr gesprochen.
Wurde es gar nicht mal gesprochen oder wurde es peinlich versucht zu machen?
Es ist da mal ein peinlicher Versuch gewesen von jemand aus Berlin, aber, aber es war auch nicht erwünscht mehr. Also man sollte alles in Hochdeutsch.
Das
was besonders pervers war, als es dann mal ein Tatort unter Tage gespielt hat mit saarländische Bergleute, da hat bestimmt keiner Hochdeutsch gesprochen, also das könnte ich schwören, aber die waren dann auf einmal.
Reich mir mal den Presslufthammer.
Ja, schon ein bisschen komisch, das war sehr merkwürdig.
Sehr, sehr komisch. Aber was wir auch rausgefunden haben noch ist, also du hast ja ganz, ganz viele Sachen gemacht und du bist auch, wir sind Kollege, weil du hast nämlich auch einen Podcast, die Friedhofstreffs.
Ja.
Ne? Das läuft auf SWR 4, die Ähn, und da habe ich widersprüchliche, das lief. Also man kann es noch hören, wenn man im Netz guckt.
Die Friedhofstreffs haben wir selber gemacht, also die Bettina Koch und ich, das haben wir selber gemacht, weil uns jemand gesagt hat, Podcasts wären in. Und da haben wir gedacht, also Stoff haben wir ja genug bis ans Lebensende ungefähr, dann machen wir, aber wir haben nicht so gemacht, wie wir das jetzt machen, so im Gespräch, sondern wir haben einfach weitergeführt, was wir beim SWR 4, 7 Jahre lang gemacht haben, die Ähn und die Anna. Wir haben einfach zu Themen, aber wir haben diese geschrieben, also dass die Gags waren geschrieben. Mhm. Wir haben das nicht einfach so aus einem persönlichen Gespräch. Und da haben wir dann verstanden, aha, das wollen die Leute gar nicht hören. Die wollen Dummgebabbel hören. Also.
Was so dieses Podcast Erlebnis ausmacht.
Ja. Und dann haben wir das haben wir jetzt da stehen, aber wir haben da nicht weitergemacht.
Ah ja, schade. Schade. Aber
ja, wir könnten endlos weitermachen, aber wir haben das Gefühl, das will keiner hören.
Okay. Ist es so, dass ihr das Gefühl habt, dass es nur diese, man sagt, geskriptete Sachen sind, dass die Leute nicht so gut finden? Oder ist es der Dialekt auch? Hast du da das Gefühl, dass das nicht so gewünscht ist?
Ich war ja saarländisch, die Bettina Hessisch, das ist ja eine wunderbare Kombi.
Ja, ja, total.
Wir haben nur das Gefühl gehabt, dass das nicht so die Podcast-Hörer, der typische Podcast-Hörer mag so kurze Sachen nicht.
Ja, der sagt sich, ich will ein langes Gespräch hören, sonst kann ich mir auch ein Video angucken oder was weiß ich, wenn ich was Kurzes irgendwie so ansehen will. Ja. Ah, das könntest du ja aber auch noch auf deine Liste aufnehmen. So, ja. Wie sagt man, ein Laber-Podcast?
Ne? Sagt man ja. dazu?
Sagt, also nicht zu unserem. Zu ja, unserem sagt man qualitativ ja. hochwertiges ja. Audiomaterial.
Aber da das haben wir uns gefragt, warum sollen wir das machen? Wer bezahlt uns denn das?
Und das ist das Problem.
Kriegen wir Geld dafür?
Leider nein. Leider nein, aber ja. noch nicht. Wir sind ein bisschen am Überlegen und haben gedacht, vielleicht könntest du uns da auch einen kleinen Tipp dazu geben. Wir machen das so gern, dass wir uns einfach die Zeit nehmen und uns in Ruhe auch unterhalten und eben nicht was Kurzes machen, was wir vorher schreiben oder so. Mhm. Aber der Markt ist tatsächlich so, dass es den nicht groß interessiert. Das Schlimme ist, dass man das ja sehen kann, wie viele Leute hören sich das an. Ne? Mhm. Also es ist gut und es ist aber auch schlecht, wenn es nicht so viel anhören, dann könnte man schon manchmal denken,
warum mache ich das?
Aber wir wissen ja, warum wir es machen.
Ja.
Nämlich, weil wir es uns sehr gern selber auch noch anhören. Ne? Zum Einschlafen.
Meistens.
Meistens. Was die jugendlichen Hörer unter unserer Podcast-Hörer...
Haben wir sowas, Christoph?
Ja, ich arbeite jetzt gerade dran.
Also. Ne?
Also was dies sehr interessieren wird, ist, dass du 2018 bei 2 Folge Jerks dabei gewesen bist.
Mhm.
Wie war denn das?
Geil. Das,
was ist das?
Der Monchi weiß es nicht. Kannst du es ihm mal kurz erklären?
Kenn ich nicht.
Jerks ist eine Serie. Mhm. Damals war es für Sat.1, später für
Join Pro 7,
ja. Und zwar der Schreiber und Hauptdarsteller der Serie, Christian Ulmen, und sein Freund Fari, die treten in ihrem Leben von einem Fettnäpfchen ins andere. Diese Jerks beginnt schon damit, dass Christian bei Freunden auf dem Klo sitzt.
Oh Gott, das ist so peinlich.
Ja, er sitzt auf dem Klo und tut nicht das, was man normalerweise da tut, sondern ergreift die Gelegenheit, sich zu befriedigen. Weiß aber, ahnt aber nicht, dass hinter der schönen großen Palme am Badewannenrand die 10-jährige Tochter des Hauses ihn beobachtet. Und ja, im nächsten Schnitt sieht man, wie er mitsamt Koffern, Taschen und so weiter aus dem Haus geschmissen wird.
Selbstverständlich. Wie bist du da dazugekommen? Das ist ja toll. Haben die dich gefragt? Ja,
Christian Ulmen wollte, dass jemand seine Mutter spielt. So,
und
so
hat
echt wie möglich.
So echt wie möglich.
Und die, ja, so Pelzer-Dialekt wollte er.
Pelzer-Dialekt?
Bisschen Pelzer, also so ein bisschen angeklungen habe ich ja auch. So wie ich jetzt rede, das ist ja nicht Hochdeutsch, was ich jetzt rede. So sollte ich dann die spielen. Also es war, ja, der hat mich gecastet. Das war eine sehr, sehr ungewöhnliche Art zu filmen.
Ja.
Es gibt kein Drehbuch.
Aha.
Es gibt nur eine Ansage, was jetzt passiert und wie du dich verhalten sollst. Und also jemand, ein gelernter Schauspieler, wäre da vielleicht schon überfordert. da muss man einfach improvisieren. Und das ging wunderbar mit dem Christian.
Krass.
Und der hat mich dann auch genommen. Und das war eine tolle Filmarbeit. Und als ich abgedreht war, also ich habe, ein Jahr lang mal hier und da gespielt, wann das irgendwo auftaucht, manches wurde auch weggeschnitten, keine Ahnung. Dann erst habe ich mich verabschiedet, letzter Drehtag, gehe nach Hause. Damals, also in Berlin habe ich gewohnt, in der Wohnung von einer Freundin, mache einen Fernseher an und bin erschlagen. Ich sehe den Christian Ulmen in der Hauptrolle mit Moritz Bleibtreu in einer Romanverfilmung von Houellebecq. Ich war von den Socken, was das für ein guter Schauspieler ist.
Wahnsinnig toll.
Und ich hatte ihn ja fast nur als Regisseur erlebt und dann gesehen, was der drauf hat. Und der war auf keiner Schauspielschule. Der ist einfach unglaublich begabt. Und als Regisseur war er unfassbar gut. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also da hätte ich mir noch mehr von gewünscht.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das Schlimme ist, der kennt ja auch keinen Also der kennt bestimmt einen persönlichen Schmerz dabei, ne? Aber das ist ja seine Spezialität dann schon immer auch gewesen, dass der Sachen macht, wo andere vor Peinlichkeit ihm rausgerannt werden. Ne?
Das ist die peinlichsten Situationen das, aushalten.
Und das kann ich, ich kann es kaum angucken. Also ich kann es wirklich kaum angucken. Ja. Mach mal
einen Link in die Shownotes.
Aber es ist so komisch. Also ja. Eines, also am komischsten finde ich die Geschichte, er soll auf den Laden einer Freundin seiner Frau aufpassen, weil die mal eben beide weg wollen. Also ist er alleine in dem Laden und jetzt muss er aufs Klo. Mhm. Und dann geht er aufs Klo und dann ist da eine Baustelle, da ist gar kein Klo angeschlossen. Oh, wie schittig ist das denn? Was macht er jetzt? Muss er aber, was macht er denn? Geht er in die Küche, man sieht nur Katzenklo.
Und du musst nicht weiterreden. Du musst nicht, bitte red nicht weiter. Das ist schrecklich. Und das ist der Moment, wo ich dann immer denke, ich schaff's nicht.
Und dann die Freundin, die dann kommt und sagt, ich weiß nicht, mit meiner Katze stimmt was nicht. Da war ein Ding im Katzenklo, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich bring das jetzt mal zum Tierarzt.
Oh Gott.
Ja.
Aber das ist toll. Ich glaube wirklich, dass bei Jerks mitmachen ist ein Ritterschlag. Glaube ich wirklich, dass man da mitmachen kann. Das ist toll, dass du selber auch gesagt hast, mach ich mit.
Wirklich toll.
Krass. Ja. Monchi, das kannst du deine Kinder erzählen. Ne?
Die werden das schon kennen, bestimmt.
Würde man mir das wegen meines Alters nicht zutrauen, dass ich sowas gut finde? Oder?
Nein, generell, das ist egal, welches Alter. Also ich glaube, wenn ich in diesem Genre wäre und Schauspieler wäre, dann würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, wenn mich Christian Ulmen anfragen würde, ob ich da mitspielen will. Einfach das toll.
Ja, also ich habe es Gott sei Dank vorher auch gar nicht gewusst, was du machst.
Muss ich gar nicht sagen, schlimm aufgeregt sein.
So wie ich auch nicht gewusst. Ich wusste nicht, was das für ein wahnsinnig toller Regisseur ist. Das habe ich wohl, als ich da war, so empfunden und gedacht, wow, der ist ja klasse und das macht ja richtig Freude und das ist tolle Arbeit.
Ja.
Aber wenn einer das vorher gesagt wird, dann kriegt man sowas wie so ein bisschen Ehrfurcht und fühlt sich vielleicht gehemmt in manchen Dingen. Und so war Gott sei Dank die
Hemmung. Warst du ein bisschen freier?
War ich frei.
Ja, genau. Ja. Aber Monty, hast du damals nicht sowas wie mein bester Feind oder sowas? Mein neuer bester Freund oder so?
Nee.
Es war...
Tatsächlich nicht.
Ja, also er hat einfach mit Leuten gesagt, du kannst ganz viel Geld von mir kriegen, wenn du das aushältst, dass ich hier wochenlang entlang dein neuer Freund spiele. Und mit allem konsequent, nämlich der Elternvorstelle und allem. Und der hat kein Pardon gehabt. Mhm. Der ist in diese peinliche Situation so rein und hat die Leute so exaltiert gespielt und so. Mhm. Ja. Also da habe ich ihn kennengelernt und habe gedacht, ach du liebe Güte. Also vom Fernsehen, unglaublich. Aber richtig toll. Ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Das zu machen, da gefragt zu werden. Das ist Stoff für Memoiren, die man dann auch schreiben kann. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Aber keine Memoiren.
Was für eine Übergängheit. Was ist das nicht vorbereitet, sag mal.
Denke mal, wann die Kittelscherz verzählt. Das ist natürlich keine Memoire, weil Memoire würde bedeuten, dass du sagst, ich schaffe jetzt nicht mehr und ich schreibe mal auf, was ich bisher erlebt habe. Es ist so vielleicht, was ist denn das für ein Buch? Was hast du da gemacht?
Ich habe damals gedacht, ach, ich mache es mir mal einfach. Ich tue einfach mal alles, was ich, nicht alles, aber so eine Auswahl von dem, was ich für die Bühne geschrieben habe, zusammenstellen und das als Buch rausgeben. Ich dachte, wunders, wie einfach das ist.
Ist es nicht?
Oh Gott, war das Arbeit. Weil jetzt, ich habe ja, was ich für mich geschrieben habe, ist natürlich in Dialekt und ist zum Teil mit Abkürzungen und mit, jetzt musst du dir jeden Satz ausschreiben.
Und wie schreibt man
das? Und dann musst du überlegen, in echt saarländischem Dialekt, das können ja nicht mal die Saarländer lesen.
Das stimmt,
weil diese Erfahrung hatte ich ständig bei den Mundart-Hörspielen. Mhm. Wenn man das in Saarländisch geschrieben hat, dann haben ausgerechnet die Saarländer immer gesagt, ah, das können wir nicht lesen, könnt ihr das nicht auf Hochdeutsch machen? Wir tun es uns dann selber übersetzen.
Habt ihr das dann so gemacht?
Ich als Nicht-Saarländerin konnte das prima so ablesen. Das war für mich eine große Hilfe.
Ja.
Aber das wusste ich, wenn ich das jetzt, Saarländer können es nicht lesen. Leute, die nicht aus dem Saarland kommen, können es viel weniger lesen.
Ja.
Also muss ich doch eine Form finden, wo einerseits dem Dialekt Genüge getan wird und andererseits es aber doch allgemein verständlich bis vielleicht nach Kiel und Frankfurt an der Oder ist. Ja,
so. Ja.
Und was hast du dann entschieden? Französisch.
Also. Nee, ich hab's wirklich so ein Mittelding gemacht und ich habe ein kleines Lexikon vorangesetzt für das
super,
cool.
Dass sie bei manchen Wörtern die Kammer einfach nicht übersetzen.
Iberzwerch zum Beispiel.
Iberzwerch oder ich fand die Flemmen oder ich, ne?
Oder Kohl.
Schneeges. Aber das ist was Süßes bei uns. Also
Schneeges ist generell was besonders Leckeres, was man eigentlich nicht braucht, aber was einfach lecker ist.
Vermag Schneeges, habe ich früher gekauft.
Mhm.
Ja,
aber manche bist nicht auch froh, dass das jetzt nicht die Memoire waren.
Nee, natürlich bin ich froh.
Und dass es also weitergeht. Aber das, wie geht's jetzt weiter? Was sind deine Pläne für die nächste Zukunft? Was machst du gerade?
Also gerade mache ich eben mit der Bettina Koch. In Würde altern, nennt sich das. Ja, wir haben uns Gedanken zum Thema Altwerden gemacht.
Als Podcast, nee.
Nee, als Bühnenshow. Ja. Gleichzeitig spiele ich meine Torschlusspanik, mein Soloprogramm, wo die Frau Kittelschürz überlegt, Elsie ist gestorben und gut, die war schon 98, aber es könnte mir ja auch passieren. Und dann hat sie in so einer Männerzeitschrift gelesen, dass Männer, dass sie in so eine Art Klimawandel kommen auch. Ne? Und wo sie sich Lederjack anziehen und mit dem Motorrad in die Himalalala oder
dringend,
grüne Hose anziehen und eine 30 Jahre jüngere Frau suche. Und für die Männer stand dann da, die sollten sich eine Todolist machen.
Eine Todo.
Ja, so eine Todo-Liste. Also das ist eine List, wo drauf steht, wenn du musst erstmal das im Toto gewonnen haben, für das Geld zu haben, für das zu machen, was da drauf steht.
Was man da do soll. So.
Genau, Manche. Und do macht sie jetzt, also jetzt inzwischen weiß sie ja, weil sie Englischkurs gemacht hat, dass es To-Do-Liste ist.
Ja.
Und das hat sie dann gemacht und dann erzählt sie, wie sie den Führerschein gemacht hat. Darf man nämlich mit 70 noch machen.
Darf man?
Ja. Ja. Ich frage nicht, wie viel Fahrstunde, aber es geht.
Aber es geht. Es ist nett verboten. Und es gibt noch, es ist noch Hoffnung für dich.
Genau. Danke.
Aber so eine Toto-Liste habe ich auch. Ja, ich habe eine ganz große Toto-Liste.
Und dann gibt es ja noch, ja gut, die Fasenacht gibt es jetzt nicht mehr so viel in diesem diesem Monat, aber mache ich ja auch immer noch. Das ist dann wieder eine extra Geschichte. Und,
aber es ist für dich auf jeden Fall genug zu tun. Für die nächste Zeit.
Ja.
Du kannst auf eine lange Liste von Sachen zurückblicken, die du schon gemacht hast und die auch vielleicht immer auch mal wieder eine Rolle spielen. Ne? Du hast ja gesagt, du hast Theater gespielt. Sowas kommt vielleicht auch nochmal wieder, oder? Hättest das du auch Lust?
Schon.
Hättest du, ja, aber ach hättest so, du Lust, so ernste
richtig
Rolle?
Theater, richtig,
ja, genau.
Ernste Rolle.
Ja.
Ja, also ich träume ja immer noch, dass eine Mephisto würde ich gerne mal spielen.
Ja, sowas meine ich.
Ja, sowas, ja, ne? Würde ich machen.
Und das ist ja, glaube ich, das richtig Tolle an so einem kreativen Beruf, dass man jetzt nicht wie, sage ich jetzt mal, ein Bierbraudirektor oder ein Schreiner oder so oder jemand, der unter Tage arbeitet, da ist irgendwann Schluss halt. Ne? Aber in dem Job, denn mir sozusagen machen, das kannst du auch,
ja,
mit so 90 kannst du noch Sache schreiben oder
könnte
tätig
ja,
sein,
ich hoffe,
wenn du das willst.
Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr den Greve? Berliner Kabarettist?
Nee.
Der kriegt 40.000 Leute kommen da in den...
Reinhard Greve, ja. Ja, doch.
Das ist wahnsinnig toll.
Ja.
Und der hat einen Schlaganfall.
Ja.
Und der hat mit Schlaganfall auf der Bühne, also im Krankenbett auf der Bühne.
Krass.
Das war Unglaublich.
Hat er geschafft.
Ja, er hat es gemacht. Ja. Also du weißt halt nicht, was passiert.
Man weiß nicht, was passiert.
Man weiß nicht, was passiert.
Aber.
Aber so, wenn das so weitergeht wie jetzt, ich erfreue mich bester Gesundheit, bin fit, knackig, vor allem in den Knie.
Vor allem in den Knie.
Aber sonst.
Knackig? Oh, das kann ich auch schon sagen. Bei mir knackt da alles.
Aber sonst, ja, das ist, wenn es weiter nichts ist. Und wie gesagt, wenn das, selbst wenn das Gehen schwierig würde, also körperliche Gebrechen, dann kann ja immer noch der Geist arbeiten. Ja. Hoffentlich.
Ja. Wir stellen dir einen Stuhl hier.
Ja. Also, wir wünschen dir auf jeden Fall, dass die Knie nicht allzu laut knacken beim Workout mache und dass du vielleicht tatsächlich noch zu deinem Faust auch kommt, zu Mephisto.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn es mich juckt, kann ich einfach das machen. So, und jetzt nächstes Programm. Alice Hoffmann spielt Goethes Faust. Genial. Fertig.
Genial. Auf Saarländisch. Oh,
den gibt's schon.
Echt?
Ja, von meinem Ex-Ehemann tatsächlich geschrieben.
Oh.
Faust.
Mhm. Faust.
Da sollte ich auch damals sogar das Gretchen spielen, aber ich war tatsächlich schwanger und konnte
nicht. Konnte nicht.
Monchi, mach schon mal die Theaterkarte klar.
Ja,
das Abo schon mal klar.
Mhm. Ja.
Und mehr müssen, glaube ich, ihr Leute, ihr wisst ja, ich muss immer auf die Uhr gucken. Ne? Wir müssen tatsächlich so langsam nicht das Sack zumachen, aber die Zelttür. Das
ist ja schon ein bisschen wieder frisch war, gell?
Es ist arg frisch, ja. Wir müssen so langsam müssen wir vielleicht nochmal das Lagerfeuer auch machen. Hast du die Ravioli-Dose vorne?
Die haben wir vorneweg. Ja. Also, zwei Stück, ich habe extra zwei mitgebracht.
Also, das können wir dir anbieten, wenn dir jetzt der Weg nach Mainz, ne? Wenn dir das jetzt zu arg ist, zu weit ist. Also, wir hätten noch ein Plätzl frei bei uns im Zelt.
Ravioli?
Und ja, Ravioli.
Ich habe gegessen, gerade aus der Dose. Ne? Wann isst man das schon mal?
Ja, ne? mit dem leichten Röstaroma, weil die 2-3% ohne die backen immer auch. Ne? Und das gibt so richtig. Hast du Lust?
Mhm, jo.
Monchi? Mach der S-Bit-Kocher.
Mach ich gleich.
Mach den auch.
Warte mal, ich mache ihn gleich. Ja. Warte mal.
Ne, hör auf.
Der macht jetzt Krach,
ja? Nee, ja eben. Ja, natürlich ist es aus. Du hast ja vorhin den Stecker rausgezogen. Also, das mit der Technik, das erklären wir dir gleich nochmal, Monchi. Aber wir machen jetzt machen die Zeltplane, machen wir jetzt mal zu.
Ja, und bedanken uns erst einmal vielen herzlichen Dank.
Gerne. Tschüss.
Dankeschön.
Fisi Madende. Der Podcast.